Folge 4 von Single Trails and Single Malt ist auch die erste Folge, in der ich jemanden interviewen darf. Und dazu habe ich mich mit meinem guten Freund Philipp Ruhrb auf unserer Reise nach Grönland zusammengesetzt und wir haben einfach mal über Geschichten geredet, zu denen wir sonst nicht kommen. Ich kenne Philipp seit mittlerweile fast 10 Jahren und als ich ihn kennengelernt habe, hat er noch für Online-Shops Medikamentenverpackungen fotografiert. Und mittlerweile fotografiert er bekannte Künstler oder für große Automarken. Da ich einige Monate im Jahr zusammen mit Philipp auf Reisen bin, hat es mich sehr gewundert, dass ich immer noch einige Geschichten von ihm durch dieses Interview erfahren habe, die ich vorher noch nicht wusste. Ich hatte unglaublich viel Spaß bei diesem Interview und ich hoffe, den habt ihr auch.
Single Trails und Single Malt, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
Ja, Philipp, jetzt nachdem wir schon fast 2 Wochen zusammen in Grönland unterwegs sind.
So ist es.
Haben wir uns jetzt einfach mal hingesetzt, sitzen zusammen in einer kleinen Wohnung in der Hauptstadt von Grönland in Nuuk am Feuer, haben einen Whisky in der Hand und uns einfach mal die Zeit genommen, uns mal entspannt zu unterhalten, weil das kommt ja, wenn man sich schon so lange kennt, wie wir uns kennen, irgendwie dann doch so ein bisschen kurz und
es ja, gibt vor allem nicht über die Themen, über die du mich jetzt wahrscheinlich ausfragen wirst, so über das haben wir uns sicher lange nicht unterhalten.
Wir kennen uns jetzt seit ungefähr 10 Jahren.
Ja.
Und es gibt aber immer noch so viel Sachen, die ich dich einfach fragen möchte oder die mich interessieren, wo ich irgendwie gar nicht so richtig darüber Bescheid weiß, was du darüber denkst oder was in dir abgeht.
Ich bin mal gespannt, ey.
Für mich war es total schwierig, mich auf das Interview vorzubereiten, weil ich ja eben schon ganz, ganz viel von den Geschichten kenne. Und damit es auch für mich interessant ist und nicht nur für unsere Zuhörer, habe ich mir sehr viel Mühe gegeben, Fragen rauszusuchen, die vielleicht auch mal so ein bisschen unter die Oberfläche vom Philipp gehen.
Ja, bin sehr gespannt, weil das ist immer sehr schlecht, weil das sind dann immer so tiefgründige philosophische Fragen und dann muss man da auch wenn man nicht so wie ein Trottel rüberkommen will, muss man die halt auch dementsprechend beantworten. Aber ich werde mir Mühe geben.
Aber du bist ja sonst immer relativ schlagfertig. Oder das ist so das, wie dich die Leute wahrscheinlich kennen und wahrnehmen.
Ja, da arbeite ich auch sehr hart dran.
genau, Philipp, du bist Fotograf, aber was genau hast du denn gelernt oder wie bist du Fotograf geworden?
Hast du überhaupt gelernt, ey?
Was hast du gelernt, Typ?
Also, es soll in der heutigen Zeit, also ja, ich bin auch schon etwas älter, muss man ja sagen, ich bin jetzt nicht mehr 24 und für die Leute, die das nicht wissen, die sich das nicht vorstellen können, es gab früher, Achtung, halt euch fest, Ausbildungen zum Fotograf und so eine Ausbildung habe ich auch absolviert. An der Uni in Ulm gab es eine Fotoabteilung und da war ich 3 Jahre lang und habe da die Ausbildung zum Fotografen gelernt, wie eine normale Ausbildung so ist.
Was ist da jetzt so der große Unterschied zwischen dem Studium, Fotografiestudium, was ja wahrscheinlich die meisten Leute kennen oder die Fotografen gemacht haben oder Ausbildung ist ja jetzt eher nicht so der typische Weg zum Fotograf werden, oder?
Ja, interessanterweise ist ja heute auch nicht der typische Weg zum Fotografen auch kein Studio mehr, sondern man sagt einfach, ich bin Fotograf. Man kauft sich eine Kamera und sagt, ich bin Fotograf und dann ist man Fotograf, ist doch klar.
Verbringt sein halbes Leben in Instagram und schon ist man Fotograf.
So habe ich es eigentlich gemeint, also dass man das nicht mehr kennt, dass man da eine Ausbildung macht, sondern dass man da halt irgendwie quer einsteigt und sagt, weiß nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll, ich mache jetzt Fotos. Und ja, wie gesagt, bei mir war das noch ein relativ straffer Plan oder ja, man muss ja bedenken, es ist 20 Jahre her. Das heißt, damals gab es Instagram noch nicht und das Internet auch nur so geht so. Da war das alles noch nicht so. Und auch da hätte ich wahrscheinlich jetzt rückblickend lieber eine Assistenz gemacht bei einem vernünftigen Fotografen. Aber wenn man jetzt auf dem Dorf lebt, also wo
Assistenz
ich herkomme.
Assistenz ist sowas wie Praktikum.
Wie ein Praktikum, genau. Also du bist da schon ein bisschen intensiver als ein Praktikum und auch länger. Und du wirst davon nichts verschont. Und das Problem war halt, dass meine Eltern oder auch ich, also ich habe gesagt, ich möchte Fotograf werden, meine Eltern fanden es gut, aber keiner hat sich natürlich ausgekannt. Also wie wird man jetzt Fotograf? Und trottelig, kartoffelig deutsch, wie man halt so ist, hat man gesagt, naja, dann machst du eine Ausbildung. So, und dann war natürlich nicht das Problem, aber die Situation die, dass die Uni eine Ausbildung ausgeschrieben hat und auf die sich 150 Leute beworben haben, auf den einen Platz. Und dass ich den bekommen habe. Und dann war ja, also wenn du quasi in der Situation steckst, dann sagst du nicht, oh, vielleicht ist dann auch eine scheiß Idee so, sondern dann sagst du, ja klar, jetzt haben von 150 bin ich der das kriegt, dann muss das ja voll geil sein und dann nehme ich es auch. So, ja, so war es halt.
Und wie bist du dann, also wie lange ging die Ausbildung und wie hast du die, hast du jetzt quasi...
Ja, das ist, ja, guck nicht so dumm, ja, du weißt, wie gesagt, du fragst mich hier schon Sachen, die du vielleicht noch nicht weißt, aber das weißt du ganz genau. Also folgendes ist passiert, ja, ich habe die Ausbildung am letzten Tag der Ausbildung abgebrochen.
So. Ist jetzt so nicht so schlau.
Ja, was heißt, ja, nee, ach, was ist schon schlau? Das Problem ist eher, mach das mal und sag das irgendwie 2 Jahren deinen Eltern nicht. Also ich war ja nicht, die Situation ging ja dann so weiter, dass ich nicht gezwungen war, also das, wie soll man sagen, es hat sich nicht ergeben, dass meine Eltern das irgendwie mal hinterfragt haben oder rausgefunden haben, dass ich die Ausbildung nicht fertig gemacht habe, weil ich habe ja bis zum letzten Tag gemacht. So, also es ist ja nicht so, dass ich irgendwann heimgekommen bin nach dem ersten Jahr und gesagt habe, das ist nichts, ich mache hier, breche das ab, sondern die haben das gar nicht mitgekriegt, sondern ich habe das denen, oh, Jahre später, ich glaube, 2 oder 3 Jahre später habe ich das denen erst mal gesagt, so nebenbei. Übrigens, erinnert ihr euch an die Ausbildung, die ich nicht fertig gemacht habe? Nie nicht fertig gemacht. Ja, egal, ja.
Aber trotzdem ist es dir soweit recht gut ergangen und heute schaut es ja nicht so aus, als ob du die Ausbildung abgebrochen hättest, sondern du hast eine eigene Firma.
Ja, also es ist so, die eigentliche Ausbildung hat nach der Ausbildung erst angefangen. Also es, da kann man jetzt lang philosophieren über Ausbildung oder über wie auch immer. Es ist aber so, dass ich mich nicht, also nach der Ausbildung keinesfalls jetzt bereit gefühlt hätte für Fotograf zu sein oder Aufträge abzuarbeiten oder was auch immer. Vor allem, wenn du dann nicht in dem, also das ist bei der Uni auch normal, dass du dann nicht in der Abteilung bleiben kannst, sondern die sagen, okay, das war's, tschüss. Und dann hätte ich nicht selbstständig einfach jetzt so ein richtiger Fotograf sein können. Also dafür war ich, nicht, dass ich schlecht war, ich war ja recht gut in der Ausbildung. Also das war auch nicht der Grund, warum ich abgebrochen hatte, weil ich scheiße war, sondern mir ging das ganze System auf den Zeiger. So. Und dann es war eher so ein Protestabbruch, wo ich gedacht habe, man muss den 65-jährigen Prüfern auch mal einen Dämpfer verpassen oder denen mal aufzeigen, dass man nicht alles mit sich machen lässt und so. Also deshalb habe ich das auch gemacht, nicht weil ich schlecht war, aber ich fühlte mich trotzdem nicht jetzt 100% in der Lage, jetzt ein krasser Fotograf zu sein und jetzt hier krasse Aufträge abzuarbeiten. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich möchte ein anderes Level erreichen und dafür muss ich jetzt halt an mir selbst arbeiten, ohne dass jemand dasteht und mir irgendwie Prüfungen vorgibt oder irgendwie so, sondern muss ich selber machen. Und dann habe ich mir da ein paar Jahre Zeit genommen. Ich habe sofort die Firma gegründet. Ja, das stimmt. Also ich habe eine kleine Agentur mit 3 anderen Geschäftsführern zusammen. Wir haben uns damals zu 4 zusammengetan. Heute sind wir ein bisschen größer. Heute sind wir insgesamt zu 12.
Das ist ja schon ein bisschen mehr wie eine kleine Agentur.
Ja, das ist schon ein bisschen mehr. Also das ist jetzt nicht mehr so eine One-Man-Band.
Ihr macht ja auch ziemlich cooles Zeug mit der Agentur.
Hoffe ich, ja.
Ja.
Also ich muss Mühe, ja.
Und also ihr habt ja auch wahnsinnige Partner, für die ihr arbeitet. Also ihr arbeitet irgendwie für eins der größten Straßenbauunternehmen Deutschlands.
Richtig, ja.
Ihr arbeitet für einen großen Kopfhörerhersteller. Ihr arbeitet irgendwie für eine Sportwagenfirma.
Sehr schön, wie du das umschreibst.
Schön, ne?
Ja. Ist es verboten? Darf man das gar nicht sagen?
Nein.
Oder möchten wir das nicht sagen?
Ja, sonst heißt es nachher hier wieder, wir sind von Sennheiser, Porsche und sonst irgendwas bezahlt. Nein, natürlich
okay,
nicht.
Dann, aber ich werde mir, wenn ich darf, werde ich mir noch ein brausehaltiges Kaltgetränk öffnen. So.
Wo ich drauf hinaus wollte, du bist halt jetzt mit deiner Agentur, aber natürlich auch selber einfach recht erfolgreich oder sehr erfolgreich. Und was genau ist, also was macht dich erfolgreich oder warum bist du erfolgreich geworden mit dem, was du machst?
Ja, das boah, ist ja schon ist eine gute Frage. Da spielen ja immer so viele Faktoren so zusammen. Also ich glaube, dass ein grundsätzlicher Faktor des Erfolges sind mehrere, aber ein grundlegender ist halt harte Arbeit. So, also wie viel investiere ich da drin? Nicht an Zeit und an Muße und an Engagement. So. Und ich glaube, dass das sehr ausschlaggebend ist für wie erfolgreich man wirklich sein kann. Es gibt noch Talent, so gibt es halt auch noch, wo man sagt, ja, das spielt bestimmt auch eine Rolle, finde ich, aber spielt eine sehr untergeordnete Rolle, Talent. Weil ich glaube, wenn man wenn man sagt, man ist 20% talentiert, dann kann man das andere durch sehr harte Arbeit und durch viel Willen kann man das kompensieren, dass man nur zu 20% talentiert ist. Wenn man jetzt zu 90% talentiert ist, aber halt nichts auf die Reihe kriegt und ein fauler Idiot ist, so, dann nutzen einem diese 90% in der Regel auch nicht viel. So, und der Rest ist noch Glück halt. Also Talent, hartes Arbeiten und Glück sind für mich, glaube ich, die Sachen, die irgendwas zum Erfolg führen. Und natürlich gab es jetzt in dem Werdegang von mir und auch der Agentur alles drei so. Aber ich glaube, ich bin jemand, der sehr, sehr hart arbeitet, wie du ja auch weißt. Also wie
du. Das kann ich einfach dafür bestätigen.
Ich finde es immer sehr schön, wenn du mich anrufst und der erste Satz in der Regel ist immer, ich will dich nicht lange stören, weil ich weiß, du hast wenig Zeit. Das ist so dein Intro am Telefon jedes Mal. und das finde ich sehr, sehr süß, dass du da dran denkst. Oder dass du das dir zu Herzen nimmst oder so. Aber ich muss mal näher ans Mikrofon gehen, in Wirklichkeit bin ich gar nicht so beschäftigt, wie man denkt.
Also die letzten Tage war es immer so, wenn ich das Haus hier verlassen habe, saß Philipp am Rechner. Als ich wiederkam, lag er im Bett.
Also es war ein dummer Zufall.
Ja, jedes Mal. Jedes Mal. Ja. Wenn wir aber über Talent reden, ist dein größtes Talent die Fotografie? Oder was ist dein größtes Talent?
Ja, was ist mein Talent? Also, wie gesagt, ich finde, ich bin fotografisch mäßig talentiert. Also, ja, es ist alles okay, was da rauskommt und so. Das ist jetzt alles gut, so, aber es gibt deutlich talentiertere Menschen. Aber das gibt es ja immer, egal wo du hinguckst. Es gibt auch talentiertere Fahrradfahrer, so. Und trotzdem bist du recht erfolgreich in dem, was du tust. Es ist auch gut, wenn man sich umschaut und talentiertere Leute sieht und sich auch an denen misst. Weil ich finde immer, es bringt nichts, wenn man sich an Leuten misst, die weniger talentiert sind oder weniger erfolgreich sind als man selber, weil dann hat man ja schon, die hat man ja quasi dann schon links liegen lassen.
Überholt,
ja. Überholt, genau. Und was hat man denn dann für ein Ziel? So, deswegen muss man natürlich immer nach den Leuten gucken, die vor einem sind. Die Frage war aber, was mein Talent ist. Ich glaube, mein Talent ist, dass ich, das ist jetzt natürlich schwierig, wenn man über sich selber reden muss und sagen muss, also sehr talentiert, finde ich, bin ich in...
Ich mache vielleicht die beste Lasagne der Welt.
Genau, ich bin sehr talentiert in Bolognese. So.
Ja,
ich glaube, ich kann relativ vernünftig mit Leuten umgehen, glaube ich.
Das glaube ich nämlich auch. Wenn du mich jetzt gefragt hättest, dann wäre es wahrscheinlich genau das, was ich gesagt hatte, dass du es halt schaffst, super schnell bei Leuten extrem sympathisch rüberzukommen und super schnell mit denen eben ins Gespräch zu kommen. Von daher.
Es ist ja schwierig, sie so krass zu verstellen, ne?
Ja.
es bedarf harter Arbeit. Nein, also wie gesagt, ich denke, ich kann ganz gut mit Leuten umgehen und das hat mir viel ermöglicht und viele Jobs gebracht, glaube ich, wenn man sich mit den Entscheidern gut versteht. So, und das ist aber auch nichts Aufgesetztes. Also ich versuche jetzt nicht, deren Freund zu sein oder so zu tun, als würde ich die irgendwie gut finden, sondern ich bin grundsätzlich erstmal an Leuten interessiert und an deren Geschichten und an deren Leben bin ich mal grundsätzlich interessiert. Und das führt in der Regel dann dazu, dass man sich gut versteht. Und je nachdem, wenn es jetzt um Geschäft geht, führt das dann irgendwann auch zu einem Auftrag oder zu einem geschäftlichen Teil. So.
Das heißt, das Talent, was man haben muss, um verschiedene Jobs zu machen, ist gar nicht immer das, worum es am Ende wirklich geht, also bei dir die Fotografie, sondern es ist halt oft wichtiger, viel mehr drumherum zu machen oder halt einfach ja, netzwerken zu können.
Oder genau, netzwerken zu können ist sehr wichtig und halt auch ein netter Typ zu sein. Also wieder so trottelig, wenn man es über sich selber sagt. Aber ich habe die Diskussion ganz oft mit Leuten, die, wo es am Schluss, also wo mir auch alle Entscheider bestätigen, sie würden, also in großen Firmen auch, wo sie sagen, sie würden lieber, wenn sie sich entscheiden müssen, den nehmen, der 80% der Qualität liefern kann und mit dem man sehr gut umgehen kann, statt dem, der 90% Qualität liefern kann, aber ein Arsch ist.
Ja.
So, mit dem man nicht kann. Da spielen dann die 10% oder 15%, egal, der Qualität spielen keine Rolle, sondern die Rolle spielt, kann ich mit dem Menschen umgehen oder kann ich vernünftig mit dem arbeiten oder nicht? Und ja, das spielt dann da die größere Rolle.
Ja. Jetzt ist es ja so, du fährst selber eigentlich kein Rad, beziehungsweise hast jetzt gerade angefangen, E-Bike zu fahren. Aber
Trekking-E-Bike,
ja. Trekking-E-Bike. Ja, aber ja, wieso interessiert dich der Bikesport trotzdem oder warum fotografierst du gerne Radfahrer?
Ja, okay, gute Frage. Wie gesagt, zum Radsport bin ich ja mehr oder weniger mit dir gekommen. Also ich hatte ja vorher jetzt im Rad oder generell auch im Sport, in der Sportfotografie nicht so viel zu tun. Also ich komme eigentlich aus der Werbefotografie, so Kampagnen und so Kram mit Menschen, People, Lifestyle, so ein Zeug. Hatte eigentlich mit Sport nicht so viel zu tun. Und du weißt ja, wie es gekommen ist. Also jemand anderes hat uns connected und hat gesagt, komm, ihr müsst mal was miteinander machen. Und
aber jetzt ja? Bist du ja quasi schon seit fast 10 Jahren in der Bike-Industrie, ja. Und das ist ja jetzt, klar, also das ist ja jetzt dann so, dass du dich schon dafür entschieden hast, das weiterzumachen.
Ja, ja, absolut.
Dass es jetzt nicht bei einem Mal geblieben ist. Nee. Aber da muss man ja auch eine Faszination für den Sport ja irgendwie schon haben oder zumindest sich so ein bisschen verbunden fühlen mit dem Sport.
Naja, es ist so ein bisschen eine Kombination. Also was mich natürlich schon immer interessiert hat, ist grundsätzlich ist Reisen und Landschaft und so. Und wenn man das kombiniert, also es ist ja Radfahren zu fotografieren, da muss ich jetzt aufpassen, wie ich das formuliere, also bei Downhill ist es jetzt vielleicht ein bisschen was anderes, aber wenn wir die Sachen nehmen, die wir machen oder auch die Sachen, die ich für unsere Kunden fotografiere, dann sind es in der Regel Sachen, wo die Landschaft viel mit einbezogen wird. So. Und ich finde ein Bild, wo die Landschaft und noch ein anderes Objekt, ja, das sich in der Landschaft befindet, vielleicht ein Objekt, das hingehört oder nicht hingehört, ist alles ein bisschen schwierig zu sagen, aber ich finde, das macht es halt spannender. Und da ist halt ein Mountainbike, also das macht das ganze Ding halt irgendwie lebendiger, als einfach zu sagen, okay, hier ist jetzt ein Berg, so, oder da ist ein Baum. So, und wenn halt um den Baum rum ein Trail geht und da noch ein Fahrradfahrer, der sehr talentiert gut um diesen Baum rumfahren kann und das halt geil aussieht, also dass er in guter Pose ist und das Surrounding stimmt, dann finde ich das deutlich spannender als ohne den Typen drin. So, und andere Leute, das ist ja genau dasselbe, andere Leute stellen da halt Models hin. Also die gehen an den ähnlichen Platz und die sagen auch, der Baum ist okay, aber wenn da eine nackte Ische daneben steht, ist es halt besser. So, und so finde ich es halt besser, wenn halt ein Fahrradfahrer daneben steht oder fährt oder was auch immer. So.
Ja.
Und der Radsport bietet ja auch den Rest, den kompletten Rest. Also so wie wir es jetzt zum Beispiel machen oder diese Reisefotografie, da ist ja Lifestyle mit dabei, da ist viel Landschaft dabei, da ist ja viel Erlebnis, viel Adventure, da ist ja viel mehr dabei als nur das Radfahren. Und ich glaube, wenn ich jetzt, also deswegen mache ich ja auch den ganzen, aufpassen mit Formulierungen. Ich habe ja, als wir angefangen haben oder als ich da reingekommen bin in die Szene, habe ich ja auch noch viel Rennen gemacht. Also ich bin nicht Rennen gefahren, sondern habe halt diesen Rennzirkus, also nicht Zirkus, weil das alles Clowns sind, sondern so den Rennzirkus halt, das interessiert mich überhaupt nicht. Also, weil es einfach, das finde ich zum Fotografieren so brutalst uninteressant. Also
du bist nicht so der Action-Typ, sondern eher so der Landschaftstyp.
Genau. Und wie gesagt, also wenn da jetzt die Landschaft nicht einbezogen ist, sondern es halt nur, also wenn der jetzt nur die ganze Zeit nur der Fahrer im Fokus steht, dann verliere ich auch die Lust an den Fotos. Aber
jetzt findest du ja so gute Landschaften oder so tolle Gegenden, findest du ja jetzt nicht direkt neben jeder
an jeder Straßenecke. Das heißt, du musst halt oft auch weite Strecken erstmal dorthin kommen, wo man halt was fotografieren kann.
Ja.
Auf einer Rennstrecke ist es relativ einfach, da kommen die Typen halt immer an dir vorbei und du fährst mit dem Lift hin.
Ja.
Aber wenn du jetzt selber kein Rad fährst, wie machst du das zum Beispiel, wenn du in Patagonien jetzt zum Beispiel unterwegs bist?
Ja, ich bin halt gut zu Fuß. Also es ist ja so, wenn wir jetzt unterwegs sind in Patagonien zum Beispiel, dann fährst du ja den Berg auch nicht hoch. Die meiste Zeit, also sagen wir mal 70% fährst du ja auch nicht, sondern schiebst das Rad oder trägst das Rad sogar. Und dann bin ich jetzt ohne Rad in den Fällen auch nicht sehr viel langsamer. An anderen Stellen, wo man da relativ viel fahren kann, fahre ich auch mit dem E-Bike hoch. Also das geht relativ gut. Also ja, also entweder mit dem E-Bike oder ich laufe. Also ich würde auch sagen, Laufen ist so das Gängigere. Aber ja, 50, weiß ich nicht, 30-40% fahre ich auch mit dem E-Bike da die Sachen. Und ich fahre ja teilweise jetzt auch die Sachen mit dem Rad mit, also runter wieder, so, weil es halt schneller geht. Einfach. Ja.
Was macht dich besser als andere Fotografen?
Ja, du weißt, ich rede sehr, sehr ungerne drüber, dass ich mich jetzt irgendwie besser finden würde als irgendjemand anderen oder so, weil ich finde, es ist halt auch nicht so. Ich glaube nicht, dass ich Sachen besser kann als andere Leute. Also ich kann ich mich nur wiederholen mit dem, was irgendwie, um was es vorhin ging. Ich glaube nicht, dass ich besser fotografiere als andere Leute. Irgendwie vielleicht mal hier und da, aber so hat jeder irgendwie jeder hat ja mal Fotos, die für seine Verhältnisse auch rausstechen. Das hat jeder Fotograf.
Aber ich kann mich zum Beispiel an einen Abend erinnern, als wir gemeinsam diese Landscape-Foto-Challenge gemacht haben. Mhm. Und da gab es dann nach dem Fotografieren, gab es irgendwann eine Photoshop-Session, die du geleitet hast. Und neben den ganzen Teilnehmern saßen auch die Profi-Fotografen Markus Gräber und Hoshi Yoshida, die halt zum Teil sehr, sehr viel für Bike-Magazine fotografieren oder Hoshi halt einer der bekanntesten Rennfotografen.
Absolut.
Also, und die saßen halt bei dir irgendwie wie halt die jungen Teilnehmer in dem Kurs und haben halt gebannt auf den Bildschirm geschaut, was du halt da mit Photoshop anstellst. Und wie viel Photoshop steckt wirklich in den Bildern und wie viel Photoshop wie viel darf man eigentlich auch so an den Reglern drehen? Hm. Und ist das vielleicht das, was dich besser macht wie andere Fotografen?
Ja, nee. Also glaube ich nicht. Und ich sag dir auch, warum. Weil so viel Photoshop nicht mehr in meinen Bildern steckt wie früher. Also früher, das stimmt. Als ich angefangen habe, Bike zu fotografieren und wie gesagt, ich komme aus der Werbefotografie, Kampagnen und den Kram, da wird halt sehr viel Photoshop gemacht. Und so bin ich auch an die Mountainbike-Sache rangegangen. Man hat gedacht, ja klar, so, da wird halt auch, da bearbeiten wir jetzt auch mal viel, so. Und da wird da rumgemacht und dies und das und der Himmel getauscht und das war natürlich, ja, weiß ich nicht, ob das ein Aufreger war, aber das war halt, da saßen die natürlich da und haben gesagt, aha, ja, in dem Umfang haben die das noch nie gemacht, weiß ich nicht, da hat man ja auch wenig Zeit dazu und vielleicht auch die, damals auch, das ist ja auch schon eine Weile her, war das auch noch nicht so gängig, dass man das so einfach so gut bearbeiten konnte. Auf was wollte ich raus? Ja, genau, aber es hat sich jetzt in letzter Zeit, oder sagen wir in den letzten 3 Jahren, hat sich das drastisch verringert. Also ich mache kaum noch 5 Minuten an einem Foto rum.
Aber es ist ja schon so, dass du ja auch immer noch über eine normale RAW-Konvertierung rüber hinausgehst und das nochmal in Photoshop öffnest und da nochmal ein bisschen was wegräumst und da nochmal irgendwie ein bisschen was.
Ja, aber wenig. Also ja, ich mache mehr als die RAW-Konvertierung, aber also A, die RAW-Konvertierung macht 70% des Bildes, 80%. Also wenn man weiß, wie man mit der RAW-Konvertierung umgeht, dann hat man es im Prinzip auch schon geschafft. Die kann nämlich viel mehr, als man denkt. Und das ist vielleicht ist das auch was mich unterscheidet, dass ich da vielleicht ein bisschen affiner bin oder was auch immer. Keine Ahnung. Und da weiß, an welchen Reglern man vielleicht drehen muss oder nicht. Keine Ahnung. Und dann mache ich das Bild nochmal auf, aber wirklich, die Summe des Fotos, RAW-Konvertierung und der Teil im Photoshop sind selten über 5 Minuten pro Foto.
Du bist jetzt auch schon, bevor du Mountainbike fotografiert hast, sehr viel rumgereist und hast halt irgendwie Länder besucht. Und das machst du halt irgendwie jetzt immer noch extrem viel. Und was reizt dich so am Reisen, dass du halt immer noch, ja, fast eigentlich über die Hälfte des Jahres aus dem Koffer lebst?
Ja, also ich habe natürlich schon immer gerne gereist und ich finde auch, dass Reisen viel mit Bildung zu tun hat. Also ich glaube, dass viel bereiste Leute eine andere Sicht auf Dinge oder auf die Welt haben als Leute, die zu Hause sitzen. Und das fasziniert mich natürlich sehr mal grundsätzlich am Reisen. Was war die Frage noch? Was war der Rest der Frage?
Ja, was sich halt immer noch motiviert. Also, ich meine, das...
Man will ja natürlich auch... Man ist ja da angefixt irgendwann. Also, wenn man irgendwann mal eine gewisse Anzahl an Sachen gesehen hat oder Ländern gesehen hat, dann wird man da auch so ein bisschen angefixt und will dann auch noch mehr sehen. Oder kriegt dann natürlich auch mehr mit, was es noch gibt und denkt dann...
Ich bin steht jetzt oben bei dir auf der Bucketlist?
Ja, was steht auch auf meiner Liste? Also es gibt so eine Vulkaninsel, die noch auf meiner Liste steht. Bei Papua-Neuguinea gibt es so eine Vulkaninsel, weil ich mal... Also ich habe weniger Orte, sondern Dinge, die ich nochmal sehen wollte. Also so gerade, wir sind jetzt in Grönland und das hat schon so einige Sachen, konnte ich jetzt abhaken. Also wie zugefrorenes Meer, durch das man fahren muss und so. Das ist sowas, was ich noch sehen wollte. Was ich auf jeden Fall auch noch sehen möchte, ist eben flüssige Lava. Ist mir scheißegal, ob das jetzt auf Hawaii ist oder ob das da in Papua-Neuguinea oder wo auch immer das sein soll. So, das möchte ich noch sehen. Einen eingeborenen Stamm würde ich gerne noch besuchen. Das habe ich mal so halb in Ghana gemacht. Das geht aber, glaube ich, noch eingeborener.
Oberfranken könnte ich empfehlen.
Also ein eingeborenen Stamm, was weiß ich, Äthiopien oder so. Ich würde gerne nochmal nach Neuseeland reisen. Da war ich schon. Ich habe Verwandtschaft in Neuseeland. Da war ich aber 17 Jahre alt, also vor 20 Jahren. Das würde ich nochmal machen, weil ich glaube, da hätte ich jetzt einen anderen Eindruck des Landes oder würde da mir jetzt andere Sachen angucken oder die Sachen anders sehen. Und Antarktis ist so eine Sache. Also ich bestehe auch total, das halt, ja, ich, also kann man jetzt gut finden oder nicht, aber ich stehe natürlich auf Sachen, die schwer zu erreichen sind, weil das ist so ein bisschen trophäenmäßig. Es gibt halt nicht so viele Leute, die in Nordkorea waren. So, wenn man jetzt irgendwie die, gut, man kann jetzt nicht von 8 Milliarden Menschen ausgehen, aber wenn man mal alle Menschen nimmt, die reisen, dann ist es halt 0,01% oder was weiß ich, von den Leuten, die reisen, dass sie nach Nordkorea reisen können oder machen oder das tun. Ja? Oder zum Südpol. So, oder auf den Mount Everest. So, das ist halt, da schrumpft es so auf so ein Minimum, dass ich sage, ja, als Trophäe, ich wäre gerne einer dieser ganz wenigen Leute, die das machen.
Das heißt, das Land ist ja gar nicht so wichtig, sondern es geht mehr um so dieses Drumherum. Also kommt man da gut hin? Ist es da sicher? Oder?
Naja, sicher muss es nicht sein. Nee, ich will schon. Ich finde das Abenteuer ja gut. Also ich weiß jetzt nicht, wie, also in Nordkorea ist ja grundsätzlich schon sicher, aber da kann man, wenn man die falschen Sachen macht, auch mal ganz schnell unsicher, in Unsicherheiten kommen. Zum Beispiel, ja. Oder in der Antarktis, ja. Da ist es ja so richtig sicher. Also ja, da ist kein Krieg, aber das sind andere Unsicherheiten. So. Also sicher muss es nicht sein, aber das Land an sich, also klar, bei Nordkorea zum Beispiel, finde ich, ist das Land natürlich schon spannend. Am Schluss entscheidet aber das, was man selber macht und die Leute, die man trifft und ob man sich auf diese Leute und das, was man erlebt, zu 100% einlässt, entscheidet, ob das ein spannender Trip ist oder nicht. Und darum geht's. Und ich würde jetzt aber meine Reiseziele weniger nach einem bestimmten Land richten, wie ich es gesagt habe. Wenn ich sage, ich möchte aktive Vulkane sehen, dann ist mir egal, auf wo. So. Ja.
Und welches Land hat dich da, oder welche Reise hat dich da am meisten inspiriert, so in den letzten 10 Jahren oder eigentlich während deiner Reisezeit? Was war das Spannendste, was du erlebt hast?
Ja, also spannend war schon dieser Eingeborenenstamm in Ghana war relativ spannend von dem, was man erlebt hat.
Die haben dich einfach fotografieren lassen oder die sehen ja jetzt nicht so oft irgendwelche Leute oder ist...
Ja, die sehen nicht super oft Leute, vor allem, also das ist ganz, ganz oben im Norden und da gibt es so ein paar so halb eingeborenen Dörfer. So, die haben natürlich irgendwie auch... Also die haben noch eingeborenen Kleidung an und haben noch Bräuche und so Opferbräuche und so, aber irgendwo, wenn du da suchst, findest du auch eine Dose Cola irgendwo und so. Aber ja, das war schon so ein eingeborenen Stamm. Ich hatte einen Guide, der aus dem Nachbardorf kam und ich hatte relativ freie Hand und relativ viel Zeit, um zu fotografieren. Das war für die Sparkassenstiftung war das damals. Und dann hat er gesagt, was willst du denn noch sehen? Und dann habe ich einfach mal, ich wusste nicht, ob es einen Stamm gibt oder nicht oder was. Ich habe einfach all in gesagt und habe gesagt, will hier so einen eingeborenen Stamm sehen. Und dann hat er mich angeguckt und gesagt, ja, okay. Und dann habe ich gedacht, was, wie, okay. Und dann ist er mit mir in den Norden gefahren, erst in sein Dorf und dann sind wir am nächsten Tag zusammen in das andere Dorf gelaufen und da sind dann 20 Leute aus seinem Dorf noch mitgelaufen, weil die wollen natürlich machen, was macht der dicke weise Mann bei den anderen und so. Und das war natürlich schon eine interessante Story. Also ich bin dann hin und dann funktioniert es so, du redest erst mit denen, also da sind dann alle aus dem Dorf versammelt und der Dorfälteste redet mit dir. So, der führt eine Konversation, der erklärt erstmal seine Bräuche und sein Kram so aus dem Dorf. Du bringst Geschenke mit, Nüsse und so Sachen. Und dann erklärst du deine Mission, was du eigentlich machen willst. Und wenn das alles vorbei ist, dauert ungefähr eine Stunde oder so, dann kann es sein, dass du dann noch das machen, also dass du deine Mission erfüllen kannst oder wie auch immer. Ja. Und dann habe ich halt gesagt, ich möchte hier fotografieren. Die fand es dann am Schluss gut und alles war in Ordnung. Und dann sagen die, ja, wo willst du fotografieren? Und dann habe ich mir das natürlich, schlau wie ich bin, vorher schon angeguckt und habe so einen alten, knochigen Baum gesehen und gesagt, da möchte ich es fotografieren. Und mein Übersetzer übersetzt es und dann unterhalten die sich immer hitziger und es wird immer lauter, halt in so einem afrikanischen Dialekt und dann fangen die, die mitgegangen sind, noch mitzumischen und so und dann schreien sich halt irgendwann 20 Afrikaner in so einem Dialekt an. Und dann habe ich den Übersetzer irgendwie zur Seite genommen und habe gesagt, ey Kollege, was los? Und sagte, ja, also das ist ein heiliger Baum und wenn wir da fotografieren wollen, dann müssen wir eine Ziege opfern. Dann habe ich gesagt, das ist nicht dein Ernst. Das geht, ja, ist no problem, no problem, ist kein Problem. Ich habe die runtergehandelt auf einen Huhn. Ich habe gesagt, Kollege, ist kein Ding, hier muss nichts geopfert werden, wir gehen einfach woanders hin. Sagt er, oh, schwierig. Das haben die anderen auch vorgeschlagen, aber er hat gesagt, nee, das muss da sein.
Und dann habt ihr am Ende wirklich einen Huhn geschlachtet?
Nein. Also ich konnte das dann mit viel Überredung und mit viel hin und her konnte man das denen dann klar machen, dass es doch nicht da sein muss und dass man woanders hingehen kann und dann war das irgendwie kein Problem. Aber das sind so Situationen, die einem natürlich im Gedächtnis bleiben. Ja.
Du hast schon gesagt, dass Reisen für dich auch so ein bisschen was mit Bildung zu tun hat. Und wenn man halt viel reist, bekommt man ja auch so ein bisschen anderen Blick auf das, wo man herkommt. Mhm. Und wie hat das ganze Reisen deine Sicht auf Deutschland verändert, oder?
So, siehst du, diese Fragen habe ich gemeint. Bis jetzt ging es noch, aber jetzt kommen die politischen, philosophischen Fragen. Also grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass wir in Deutschland uns keine Sorgen machen. Also wir haben sehr viele First World Problems in Deutschland. Das denke ich immer mal wieder, je nachdem, wo ich war und was ich gesehen habe.
Wenn es kein Red Bull an der Tanke gibt, schwierig.
Genau, so. Also oder wenn man nach 10 an der Tanke keinen Alkohol mehr kaufen kann, dann sagt der Deutsche, es kann doch nicht sein. So. Ja, gut. Es ist halt, hättest du dir einen Tag vorher Gedanken gemacht, dass du was saufen willst. So. Ja, also Da müssen andere Leute in anderen Ländern haben ganz andere Probleme. So. Aber wie gesagt, das ist ja, da könnte man jetzt irgendwie eine Riesendiskussion aufmachen und so. Also ich glaube, dass mir das Reisen natürlich nochmal verdeutlicht, zu schätzen, zu wissen, was man selber hat. Egal in welchem Bereich jetzt. Und ich glaube, dass es auf jeden Fall meine Sicht nochmal so ein bisschen geschärft hat auf, kann ich Sachen machen, die Lage von anderen verbessern. Also jetzt vielleicht nicht im großen Stil, aber auch im kleinen kann man da viel machen. Also wir haben zum Beispiel in der Firma jetzt auf unser Wasser auf Viva Con Aqua umgestellt, weil ich finde, dass die sehr gute Arbeit machen. Ich war auch mal mit Michi Fritz unterwegs und also mit dem Gründer von Viva Con Aqua. Ich finde, das ist eine sehr gute Firma. Und da Wasser trinken tut man so oder so. Und das ist jetzt auch nicht horrend teurer als ein anderes Wasser. Aber man hilft halt damit. So.
Weil Viva Con Aqua spendet einen Teil der Einnahmen durch das Wasser an Brunnenbau, beziehungsweise haben selber Brunnenbauprojekte.
Genau. Genau. Genau, die werden, glaube ich, auch noch nicht, also die Projekte werden nicht nur durch die Verkäufe des Wassers finanziert, sondern auch durch andere Aktionen. Aber ja, ich glaube, soweit ich weiß, fließt ein Teil, wie viel, weiß ich jetzt nicht auswendig, aber ein Teil, natürlich fließt ein Teil der Einnahmen in diese Projekte. Und das finde ich unterstützenswert. Und wie gesagt, Wasser muss man trinken, so oder so. Und genauso gibt es auch was anderes. Also wir haben uns, ich und meine Frau haben uns dazu entschlossen, so ein Patenkind zu haben, für das wir so ein bisschen sorgen finanziell. Also man guckt Situationen von anderen Menschen in anderen Ländern anders an, als wenn man sowas nie live gesehen hat. Aber wie gesagt, man muss auch dazu sagen, wir reisen jetzt nicht nur in Krisengebiete, wo Krieg ist und wo Hungersnöte sind und so. Das ist jetzt auch, wäre jetzt auch übertrieben zu denken, dass das so die Reisen ablaufen.
Aber bist du jetzt glücklich mit Deutschland oder würdest du auch irgendwo anders wohnen wollen?
Also wollen nicht, weil ich finde, dass es uns in Deutschland insgesamt sehr gut geht. Und da meine ich jetzt nicht nur so die Wirtschaft oder so, sondern alles, was damit zusammenhängt. Also wie Sachen funktionieren, also das Gesundheitssystem und das ganze Zeug. So, das ist schon, es gibt noch ein paar Länder, die ähnlich sind. Norwegen zum Beispiel und so, die sind, wenn man Kinder hat, sind die sehr, sehr, also hat man da sehr, sehr gute, findet man da eine sehr gute Situation vor in Norwegen. Und in Kanada zum Beispiel ist die Situation auch sehr gut, glaube ich. Aber wie gesagt, in Deutschland sind wir da so verwöhnt, dass ich das erstmal so nicht hergeben würde. Aber wenn ich gehen müsste, würde ich ein nordisches Land wählen. Also irgendwie Norwegen, Schweden, Kanada. Das wären so die Länder, wo ich sagen würde, ja, wenn ich muss, würde ich da hingehen.
Jetzt bist du halt relativ frei in dem, was du machen kannst. Also du hast halt deine Leute, die vor allen Dingen halt viel auch so diese Daily Work für dich machen oder die halt, ja, mit denen halt auch die Firma läuft. Und du bist halt, ja, du kannst dich schon relativ gut entfalten. Und morgen klingelt das Telefon und so ein großer Brausegetränkehersteller ist dran und sagt, hey, wir haben ja das Budget, was du willst. Du darfst dir einen Fahrer aussuchen, den du möchtest. Und uns ist eigentlich egal, was du machst. Wofür packst du deinen Koffer und wen nimmst du mit? Abgesehen natürlich von mir.
Ja, genau. muss ich mir deinen Helm nochmal genauer anschauen, habe ich da was übersehen. So, wen? Ja, oh, ah, Mann, ey, was für Fragen. Also, ich würde, also es wäre jetzt voll geil, wenn ich jetzt einen richtig krassen Red Bull-Fahrer aus dem Hut zaubern würde, an den niemand mehr denkt und jetzt eine richtig geile Antwort geben. Ich kann aber wahrscheinlich nur eine...
Also du darfst jeden Fahrer aussuchen, den du möchtest.
Ach so.
Und am Ende muss es, weil das ist natürlich bei dir jetzt eine spezielle Situation, es muss nicht mal ein Fahrer sein. Sondern das möchtest du machen. Du hast das Geld dafür, das Budget dafür, zu machen, was du willst. Was würdest du machen? Was ist dein Traum, was du dir gerne verwirklichen würdest als Projekt?
Oh, das ist so eine Frage, ey. Da könnte ich. Also ich sag mal so, wenn jetzt Red Bull bei mir anrufen würde und sagen würde, so, du hast jetzt 10 Sekunden Zeit, diese Frage zu beantworten, dann kriegst du das Budget und darfst es machen, dann hätte ich ein richtiges Problem. Weil was soll ich denn jetzt sagen? Also auf die Frage war ich tatsächlich nicht gefasst. Ich hätte das ja noch, wenn es jetzt ein Red Bull-Fahrer gewesen wäre und so, dann hätte ich es noch irgendwie eingrenzen können. Aber irgendwie kannst du machen, was du willst. Puh. Ja, weiß ich nicht, auf dem Mond ist noch niemand Rad gefahren. So, okay. Das würde ich wahrscheinlich machen.
Paul Ripke sagt immer, im Herzen ist er einfach noch ein 16-jähriger Hip-Hopper, der gerne berühmt wäre. Wie berühmt wärst du gerne?
Naja, die einen sagen so, die anderen so.
Also, was würde deine Frau sagen? Wie berühmt wärst du gerne?
Ja. Also, es gibt schon viele Leute, die von mir die Meinung hätten, dass ich schon versuche, wenn ich sage, mich in den Mittelpunkt zu stellen, aber wenn es zu entertainen gilt, kann ich das wohl. Also sagen Leute, ich wäre da relativ gut drin. Und ich mache das auch sehr gerne. Also wir kommen nachher gleich auf das Berühmtsein, aber ich gebe Vorträge, ich halte Vorträge über Fotografie zum Beispiel. So, und was ich da überhaupt nicht, über was ich nicht rede, ist Technik, weil mich das überhaupt nicht interessiert. So, die technische Seite der Fotografie. Also vor allem bei den Vorträgen. Was mich viel mehr interessiert, ist, dass die Leute, die zu den Vorträgen kommen, sich gut unterhalten fühlen. Also, dass die entertained sind. Und das finden die einen halt besser, weil denen das gefällt, und die anderen würden halt lieber irgendeinen langweiligen Nerd-Talk über Technik hören. So. Aber in mir steckt wahrscheinlich tief drin schon so ein Entertainer, der, wenn jemand sagen würde, ich bring dich ganz groß raus, so, zieh dich aus, leg dich hin, wir müssen reden.
Dann bist du am Start.
Ich bring dich ganz groß raus. Dann würde ich da wahrscheinlich drüber nachdenken, ob ich das wollte. Also ja, ich finde es sehr, sehr, in meiner Brust schlagen da, glaube ich, zwei Herzen. Also der sagt, ja, das würde ich gerne wollen und das würde ich vielleicht auch können. Und der andere, der sagt, das würde mir wahrscheinlich, wenn man die ganzen Konsequenzen dessen bedenkt, die damit einhergehen, würde jemand anderes in mir sehr schnell sagen, auf gar keinen Fall.
Wir haben gemeinsam ein Buch rausgebracht. Auf dem Cover stehen unsere beiden Namen. Und wie wichtig ist es dir, was rauszubringen oder was zu schaffen, was halt irgendwie bleibt und was mit deinem Namen in Verbindung gebracht wird?
Das ist relativ leicht zu beantworten. Das ist mir sehr wichtig, weil das natürlich eine Art der Wertschätzung ist. Also vor allem Wertschätzung der Arbeit. Mal egal, in welcher Form was veröffentlicht oder rausgebracht oder wie auch immer man das nennen möchte. Ist ja, also was ich nicht könnte, ist in einem Beruf arbeiten, wo ich jeden Tag dasselbe machen muss und am Schluss kein Ergebnis sehe. Also ich habe mal früher im Getränkemarkt gejobbt und du füllst die Sprudelkisten auf, dann kommt jemand, nimmt die Sprudelkisten da, wo du sie hingestellt hast, wieder weg, dann ist es wieder leer, dann stellst du wieder welche hin, dann kommt wieder jemand und nimmt sie weg, du hast am Schluss da kein Ergebnis. So. Und das ist ja bei vielen Berufen so. Und das könnte ich nicht ertragen. Also ich brauche ein Ergebnis, ein fassbares, greifbares Ergebnis. Und da ist natürlich das Naheliegendste, es sind Veröffentlichungen und so. Und
Also Instagram zum Beispiel findet bei uns im Leben ja immer mehr statt.
Ja.
Und das ist ja auch so ein bisschen, dass Leute definieren sich sehr viel darüber, wie viele Likes sie jetzt für ein Bild bekommen.
Mhm.
Wie siehst du die Entwicklung? Also, und wie viel Wert legst du halt selber darauf, auf Instagram halt viel zu machen? Und wie wichtig sind dann am Ende wirklich diese Bilder, die dort im Netz rumgeistern, viele Likes bekommen, aber wie wertvoll sind die?
Naja, also das wird sich noch zeigen, wie wertvoll die sind, weil wir sind ja erst am Anfang des Ganzen so ein bisschen. Das wird natürlich immer mehr werden und so. Also natürlich ist Instagram ist insofern gut, dass man ohne viel Aufwand was schaffen kann. Und das
in einer gewissen Art und Weise bewerten lassen kann von anderen Leuten. Ist ja egal, ob die vom Fach sind oder nicht. Ein Bild ist ja auch was, also das, jeder hat eine Meinung zu einem Bild, weil das kann jeder beurteilen, also oder für sich beurteilen, ob er es schön findet oder nicht, oder ob ihm das was, ob ihm so ein Bild was sagt oder gibt oder nicht. Und das heißt, ich habe eine Plattform, wo ich das Endprodukt meiner Arbeit präsentieren kann und andere Leute mir ein Feedback geben. So. Und das, da rede ich jetzt nicht nur von professionellen Leuten, also von Fotografen, die das da hochladen, sondern einfach auch von Alltagspersonen. Du kriegst quasi instant ein Feedback. So. Und das finde ich grundsätzlich mal nicht so schlecht. Also das, ich finde es gut und wichtig. Die Frage ist halt auch so ein bisschen, wie man damit umgeht. Und ja, jetzt kommen wir auf den Punkt mit dem Wert. So, was hat das jetzt für einen Wert? Also sag mal nochmal, wie meinst du? Also an was für einen Wert denkst du denn? Also, oder wie?
Naja, ein Bild von einem Berg hat irgendwie 10.000 Likes.
Ja.
Wenn wir jetzt darüber nachdenken, was das jetzt zum Beispiel für eine Firma oder für eine Person für einen Wert hat. Also was denkst du, ist der Wert von diesen ganzen Followern für den Fotografen?
Ja, aber da sind wir ja bei dem Problem, dass der Wert des Bildes, der fällt und steigt mit deinen Followern. Also wenn du dasselbe Bild mit 100 Followern postest oder mit einer Million Followern, dann kriegst du natürlich mehr Likes auf das Bild, weil das halt eine Million Leute sehen, statt wenn du nur 100 Leute hast, die das sehen. So, und da liegt der Wert nicht am Bild. Also da hat das Bild nicht mehr Wert deshalb, oder das ist ja nicht das bessere Bild oder so, sondern du hast es halt anders. Du hast halt mehr Leute, die das irgendwie angucken. Das heißt, der Wert ist nicht das Bild, sondern der Wert bist du. Also ist der, der die 100 Follower hat, hat den Wert.
Für viele junge Fotografen, das ist ja wirklich ein Ding, halt möglichst viele Follower dort zu haben und sehr viel bei Instagram zu machen. Aber was würdest du denn jetzt als Fotograf, der eigentlich nicht aus dieser Instagram-Zeit kommt, jungen Fotografen raten, die Geld mit dem Fotografieren verdienen möchten?
Ja, also ich rate allen Leuten immer das, was ich am Anfang gesagt habe. Ich glaube nicht, dass man sehr weit kommen kann, ohne hart zu arbeiten. Haha, das ist leer, mein Freund. Die Dose ist leer, Kollege. Das möchte ich auch nochmal betonen. Immer wenn ich mir was kaufe, wo Zucker drin ist, kann ich mir sicher sein, ich trinke nur die Hälfte davon.
Ich werde sonst davon ferngehalten.
Also ich glaube, dass man muss halt dranbleiben, also konstant sein. Das ist so eine Sache, die ich sagen würde, da bin ich selber auch sehr schlecht drin. Ich habe immer wieder so Hochphasen auf Instagram, also wo ich viel poste und dann auch viel Rückmeldungen kriege, und dann sind halt andere Sachen wieder wichtiger und ich vergesse das so ein bisschen und dann kriege ich auch weniger Rückmeldungen. Also wie jemand, der konstant ist, wird da am Schluss glücklicher sein damit, glaube ich. Und also es ist ja im Moment ein bisschen schwierig, weil zurzeit ja sich alle beschweren über den Algorithmus und dass es alles nicht mehr so funktioniert, wie es mal funktioniert hat.
Mir geht es gar nicht so richtig um dieses Instagram-Thema, sondern generell um Geld verdienen mit Profi-Fotograf werden.
Ah, okay.
Geld verdienen, das ist genau mein Thema. Da kenne ich mich aus.
Sorry, ich war abgelenkt und wollte dir nicht zuhören. So, also ums Geld verdienen. Ja, gut, aber es ist immer dasselbe. Also, hartes Arbeiten. Man muss wirklich hart arbeiten, das ist kein Witz. Man kann nicht. Also viele Leute, die mit Fotografieren anfangen, die reden halt immer von morgen oder von not today. Wann machst du das? Ja, heute nicht. Ich mach's morgen. Oder ich gehe heute lieber, besauf mich heute Abend lieber nochmal. Das ist besser, als jetzt die Bilder fertig zu machen. Und das wird am Schluss schwierig zu was führen. Also das würde ich den Leuten raten, und konstant zu sein und sich, also was mir sehr geholfen hat, also man muss sich natürlich eine Mappe aufbauen. Also es bringt nichts. Also steigen wir mal ein bisschen tiefer ein. Wenn ich bin ein neuer Fotograf, ich bin 18 und möchte mit Fotografie mein Geld verdienen. Ich gehe zu einer Firma hin und sage, ich möchte für dich Fotos machen, und dafür möchte ich, dass du mir Geld gibst. So, dann sagt die Firma, ja, wir brauchen gerade neue Fotos. Was machst du? Wie sehen denn deine Fotos so aus? Wie ist der Stil? Passt es zu uns? Ist die Qualität gut? So. Und wenn du dann nichts zeigen kannst, hast du halt ein Problem. So, das heißt, du musst eine Mappe machen. Jetzt hast du natürlich die Mappe auch nicht aus, von nichts liegt die unterm Bett halt so, sondern du musst sie halt machen. Und da liegt schon eins der Schwierigkeiten, was ich auch mit vielen Leuten besprechen muss. Die Leute sagen, ja, aber was soll ich denn machen? Also ich habe keine Idee oder ich habe keinen... Mir fällt es schwer, jetzt aus dem Nichts irgendwie Fotos zu machen, die keine, wie soll ich sagen, keinen Grund haben. Also wo niemand anderes sagt, kannst du mir mal das und das machen? Und was mir sehr geholfen hat, ich hatte ja dasselbe Problem nach der Ausbildung, nach der nicht abgeschlossenen Ausbildung hatte ich dasselbe Problem und habe dann zum Beispiel, das ist nur eine Möglichkeit, da gab es so eine Fotozeitschrift und ich habe einfach ein Jahr lang jeden Monat bei dem Wettbewerb mitgemacht. Also die haben jeden Monat ein anderes Thema und ich habe gesagt, ist mir scheißegal, welches Thema. Ich werde die Challenge annehmen des Themas, jeden Monat und jeden Monat da was hinschicken. Und dann hatte ich auf einmal jeden Monat ein Ziel. Und das Gute war auch, ich hatte nicht nur ein Ziel von einem oder eine Aufgabe, sondern ich hatte auch eine Abgabefrist. So, musste das halt quasi bis da und da musst du es einschicken. Also, dann baut es auch ein bisschen Druck auf, weil das ist ja auch ein anderes Problem. Jetzt sagt man, okay, ja, ich habe mir jetzt ein Thema überlegt und dann kommt man aber nicht so richtig in Schwung. Und da hilft es halt, wenn man ein Abgabethema hat, eine Frist. Und das Problem ist, wenn man eine Frist sich selber setzt, dann verlängert man die auch immer selbst. So, das heißt, eine Frist zu haben für was man selber kreiert, die nicht man sich selbst gesteckt hat, das ist immer ein bisschen schwierig, aber in meinem Fall hat es da gut funktioniert und so habe ich dann mein Portfolio aufgebaut. Und dann hast du halt irgendwann mal so ein bisschen Grundstock und dann kannst du irgendwo hingehen und sagen, so, jetzt, das sind meine Aufnahmen, ich würde gerne mit euch arbeiten, so und so.
Das heißt, das Fazit ist, sich einfach überall reinstürzen und möglichst viele Sachen machen, so wie du es halt jetzt, also so eine Challenge annehmen und sich selber so Ziele stecken.
Ja, also das kann halt eine Möglichkeit sein. Jeder muss das natürlich für sich selber so ein bisschen rausfinden, was ihm liegt. Was ich zum Beispiel auch extrem wichtig finde, ist zu versagen. Also sich immer höhere Ziele zu stecken und schwierigere Sachen. Also nicht immer das machen, was man schon kann, wo man weiß, okay, damit kenne ich mich aus oder das kriege ich hin, da weiß ich, wie es geht. Sondern auch mal Sachen machen, wo man nicht weiß, wie es geht. Und dann im Prinzip, dann kann es halt sein, dass die Sachen nicht so gut werden, wie man es gerne hätte und man Fehler macht, aber man lernt halt nur aus Fehlern. Das ist halt so ein, ist auch so eine Sache, die mich seit 20 Jahren begleitet. So.
Das ist ein schöner Satz.
Und ich mache auch gerne Fehler, weil ich weiß, daraus lerne ich.
Bei uns brennt so langsam das Feuer im Kamin runter und das Glas mit dem Whisky wird auch leerer. Deshalb habe ich jetzt zum Schluss noch so ein paar Sätze, die du bitte kurz vervollständigst.
Boah, ich hasse solche Sachen. Bitte. Oh Mann.
Der erste ist, diese Geschichte kann nur mir passieren.
Period. Also muss ich den Satz vervollständigen, ja, oder was? Hey, wie?
Ja, oder deine
jetzt Geschichte. Muss ich meine Geschichte erzählen?
Ja.
Also, ich glaube nicht, also ich habe ja schon das erzählt mit den hier in Ghana, mit den Dingern so. So, ich habe das Gefühl, ich trete in viele Fettnäpfchen. Das Muster ist in meinem Leben erkennbar. Ganz aktuell habe ich wieder mit jemandem von der Sparkassenstiftung telefoniert. Und da ging dann eine Frau hin und hat gesagt, ja, Bauer. Und dann habe ich gedacht, Bauer, habe ich noch nie gehört. Ja, müsst. Und dann hat sie gesagt, genau. Ich habe gesagt, hier ist der Herr Rup. Und dann sagt sie, Herr Rup, das ist ja schön, dass Sie anrufen. Und ich habe gedacht, oh Scheiße, die müsste ich kennen. Aber Bauer, oh, keine Ahnung, hä? Und dann habe ich halt auch so getan, als würde ich sie kennen. Und habe gesagt, ja, Frau Bauer, ist ja total nett, mit Ihnen wieder zu sprechen und so. Ist ja voll toll und so. Und irgendwann habe ich dann, nach 2-3 Minuten, habe ich gesagt, ist denn die Frau laut zu sprechen? Und dann hat sie gesagt, die Frau Lau heißt jetzt Bauer. Und ich reite mich schon öfter in so... Also ich bin, ja, also Fettnäpfchen sind schon... Ich lasse da selten eins aus.
Sehr schön. Folgendes in meinem Rucksack hat mich schon sehr oft gerettet.
Äh,
Das Red Bull. Klebeband. ja, das Red Bull. Ich habe eigentlich, ja, das stimmt, du hast recht, ich habe immer Red Bull im Rucksack. Also ich bin, also, auch wenn Red Bull kein Sponsor ist, Red Bull hat schon sehr, sehr viel Geld mit mir verdient. Das möchte ich an dieser Stelle mal noch sagen.
Print ist für mich...
Darf ich nicht sagen, ey, wenn ich jetzt sage tot, dann krieg ich sofort eine Schelle von unseren Designern, von unseren Print-Designern. Print ist toll.
Mein größter Erfolg ist?
So Kackfragen. Mein größter Erfolg ist, heute mit dir hier zu sitzen. Oh Mann, ey.
Das bewegt mich. Also jetzt nicht mich, dass du das gibst, sondern das bewegt dich.
Das ist auch eine sehr tiefe Frage. Also das bewegt mich, um jetzt wirklich ehrlich und ernsthaft zu sprechen, ist, was mich bewegt, ist, ob ich das, was ich jetzt tue, wie lange ich das so noch machen kann. Das ist eine Frage, die mir immer mal wieder begegnet.
Inwiefern?
Naja, es gibt halt in meinem Umfeld zum Beispiel gibt es Leute, die sagen, ja, das ist ja toll, dass du so viel reist und dass du so oft weg bist und so viel siehst. Mach das mal lieber noch so lange, bis du keine Kinder hast. Bis du Kinder hast. So. Weil dann kannst du es nicht mehr machen. So, dann antworte ich natürlich immer ja, okay, verstehe den Ansatz, aber überweist du mir dann Geld oder wer macht das dann? So, auf der anderen Seite kann ich nicht leugnen, dass wenn ich jetzt ein Kind hätte, dass sich die Situation drastisch ändern würde. Du hast auch gesagt, ich nehme mir relativ viel raus oder ich kann mir das sehr gut einteilen selber, wie ich in der Firma agiere. Sollte sich in der Firma drastisch was ändern, könnte ich wahrscheinlich vielleicht auch nicht mehr so agieren wie jetzt. Oder halt einfach, wenn meine Frau irgendwann morgens aufsteht und sagt, also Kollege, weißt du was, ich mach das nicht mehr mit. Ja? Wenn du so weitermachst, dann wird es nicht mehr funktionieren. So, also es, nicht, dass das jetzt der Fall wäre oder dass es da irgendwie nah dran wäre, aber es kann Situationen geben, die für mich bedeuten würden, dass ich das, so wie ich es jetzt mache, nicht mehr machen kann. Und ich frage mich öfter, ob das für mich ein großes Problem wäre oder nicht. So, das bewegt mich.
Die letzte Frage ist, der beste Trail, den ich hier erlebt habe. Also dabei muss es gar nicht mal so wirklich um den Trail gehen, sondern vielleicht auch eher so um das Erlebnis um den Trail herum.
Also, dass man sich das immer so spontan überlegen muss. Ich habe natürlich schon einiges gesehen. Also ich glaube, Island würde ich da wahrscheinlich benennen. Da gab es eine Situation, wo wir, ich weiß gar nicht, wie lange das, also da sind wir auf den Berg gelaufen. Und der Berg war sehr, sehr weit weg. Land Manaluga, nein, stimmt gar nicht, Persmerk. Und man musste dann von den Volcano Huts zu diesem Berg laufen, das ist der höchste Berg dort in der Umgebung. Und man läuft 5 Stunden dahin und nochmal 1 Stunde auf den Berg hoch. Und dann habe ich oben, also ihr habt ja dann unten geschlafen, am Fuße des Berges, also seid runtergefahren, wir haben Fotos gemacht, ihr habt unten geschlafen und ich alleine oben im Zelt geschlafen. Und da gab's halt genau der war so spitz oder so, die Spitze war so krass, wie ich es noch nie erlebt hatte. Und es gab halt genau eine Stelle mit 2 auf 2 Metern, wo man das Zelt hinstellen konnte überhaupt, also halbwegs gerade, so dass man irgendwie rein kann und schlafen kann. Und das war schon ein extrem surreales Erlebnis, da oben zu wissen, es gibt halt nur diese 2 Quadratmeter und 4 Quadratmeter, da kann ich mein Zelt hinstellen, und da schlafe ich dann, und wenn ich aufwache, ist da niemand, und man sieht kilometerweit, also das war sehr eindrücklich, da müsste ich jetzt, um das vernünftig zu erklären oder erzählen, müsste man da ein Bild sehen, aber es war sehr, 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 sehr anders als alles andere, was ich bis jetzt so erlebt hatte Also so auch Gefühls, also die Gefühlswelten, die man dadurch lebt. Weil dann auch irgendwie abends beim vorm Einschlafen kam dann irgendwie auch ein Nebel, der alles eingehüllt hat, wo man dann gedacht hat, also man hat halt nichts mehr gesehen. Man hat aus dem Zelt rausgeguckt und du hast nichts gesehen. Also 2 Meter weit hast du gesehen. So, und du weißt, du bist auf dem Berg und da sind, ich weiß nicht mehr, wie hoch war das? Weiß ich nicht mehr. Aber der Abhang geht rechts und links von dir runter und du guckst raus und siehst auch den Abhang nicht mehr und weißt aber, der ist da. Also es war sehr seltsam. Und das hat mich aber nachhaltig geprägt, so emotional, glaube ich. Also das war so das Krasseste.
Möchtest du den Zuhörern noch irgendwas mitgeben?
Make peace, not make love, not war. Was sagt man da?
Das frage ich dich.
Also ja, viel hilft viel.
Viel hilft viel. Ja. Das ist ein schöner Abschluss. Und der ist unglaublich wahr. Philipp, vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du heute mit mir den Whisky geteilt hast und mit mir hier am Kaminfeuer gesessen hast und so ein bisschen deine Gedanken mit mir geteilt hast. Und tatsächlich habe ich jetzt auch einfach nochmal, obwohl wir uns schon so lange kennen, nochmal so viel mehr über dich erfahren und auch so die Hintergründe erfahren. Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und ich freue mich auf weitere Reisen mit dir.
Ja, danke. Ich freue mich auch sehr. Ich habe ja noch nie einen Podcast oder war noch nie zu Gast in einem Podcast. Ich finde es sehr spannend und ich weiß nicht, was ich bereuen werde, gesagt zu haben. So, ich weiß auch nicht, ob ich mir das nochmal anhöre. Ich bin auch gespannt, wie die Reaktionen sind. Ich hoffe, sie sind gut. Ich lasse nur gute Reaktionen zu. Machst du jetzt aus da, oder was?
Ich würde jetzt dann ausmachen.
Ja gut, dann mach aus.
Also, vielen Dank.